als zweite Sprecherin der heute Nachmittag dürfen wir Sabine Hübner begrüßen, die seit kurzer Zeit Professorin für alte Geschichte in Basel in der Schweiz ist. Frau Hübner zählt sicher derzeit zu den führenden Spezialistinnen, die sich vor allem aus sozialgeschichtlicher Perspektive mit der Familie in der Antike auseinandersetzen. Frau Hübner hat den Vorteil, dass sie über zwei regionale Schwerpunkte verfügt. Und das gilt eben auch für das Christentum, das frühe Christentum, nämlich einmal Kleinasien und zum anderen Ägypten. Diese beiden Schwerpunkte, die regionalen Schwerpunkte, spiegeln sich auch in ihren Publikationen wieder, in der Doktorarbeit, die gerade eben von Christiane Zimmermann auch erwähnt wurde, der Klerus in der Gesellschaft des spätantiken Kleinasiens 2005. Und dann vor zwei Jahren erschienen die Publikation ihrer Habilschrift The Family in Roman Egypt, A Comparative Approach to Intergenerational Solidarity and Conflict. Und dann, was die Neutestamentler wahrscheinlich mit großer Spannung erwarten für nächstes Jahr, ist angekündigt, Ägypten und das Neue Testament, Beck Verlag, eine wirtschafts- und sozialgeschichtliche Studie zur Lebenswelt der frühen Christen auf der Basis der Papyrien. Frau Hübner, ich darf Sie ins Wort bitten.
Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung. Herzlichen Dank für die Einladung nach Berlin. Bald nach der Gründung der Stadt Alexandria im Jahre 331 vor Christus beherbergte die Stadt am Mittelmeer die größte jüdische Gemeinde außerhalb des Mutterlandes. Alexandria, eine blühende Wirtschaftsmetropole, lag nicht weit vom jüdischen Mutterland gelegen, sodass sie ein interessanteres Auswanderungsziel für viele Juden darstellte. Die Ptolemäer ließen dem jüdischen Bevölkerungsteil ein hohes Maß rechtlicher Eigenständigkeit. Um die Zeitenwende waren bereits zwei der fünf Stadtbezirke Alexandrias mehrheitlich von Juden bevölkert und ein reger Verkehr und intensiver wirtschaftlicher sowie kultureller Austausch zwischen Jerusalem und Alexandria bestand. Während um Jesu Geburt in Jerusalem rund 100.000 Juden lebten, waren es nach Diodorus Siculus in Alexandria an die 300.000. In der Hauptstadt Alexandria gab es zweifellos schon früh eine christliche Gemeinde, doch wissen wir auch hier vergleichsweise wenig. Der Judenchrist Apollos aus Alexandria tritt zwar schon in der Apostelgeschichte um rund 50 nach Christus auf, und der Evangelist Markus soll ab 43 nach Christus in Alexandria missioniert haben. Nach diesen legendenhaften Anfängen finden wir jedoch für die folgenden 125 Jahre in unseren Quellen keine Informationen mehr. Weder über die alexandrinische Gemeinde noch über ihre Führer. Das ägyptische Hinterland, damit meine ich Mittel- und Oberägypten, tritt noch wesentlich später als Alexandria. Erst ab dem 4. Jahrhundert mit dem Aufstieg des Mönchtums in den Fokus der christlichen Historiographen. Man geht heute in der neuen Forschung von Tritten, von Pearson, Roberts und Brooke allgemein davon aus, dass sich das alexandrinische Christentum im 1. und 2. Jahrhundert im Schatten der Synagoge im Judenviertel Alexandrias entwickelte. Aufgrund seiner Verankerung im alexandrinischen hellenisierten Judentum wird die Entwicklung und Ausbreitung des Christentums in Alexandria auch ganz erheblich unter der Niederschlagung des jüdischen Diaspora-Aufstandes unter Kaiser Trajan in den Jahren 115 bis 117 gelitten haben. In der Folge des Diaspora-Aufstands in Alexandria kamen mehrere hunderttausend Juden zu Tode, wurden versklavt oder flohen. Die Niederschlagung des Aufstandes durch die Römer führte nach Appian, der Augenzeuge der Revolte war, zur völligen Auslöschung jüdischen Lebens in Alexandria und mit ihm wohl auch christlichen Lebens in Alexandria. Im Laufe des 2. Jahrhunderts soll dann das vermutlich langsam wieder erstarkende Christentum in Alexandria von einer Vielzahl von unterschiedlichen Gruppierungen judenchristlicher, asketischer, gnostischer und philosophischer Interpretationen bestimmt gewesen sein. So schreibt es zumindest Irenaeus um 180 nach Christus in seiner Streitschrift gegen die Häresien. Die gnostischen Denker Basilides, Valentinus und Carpocrates wirkten in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts in Alexandria. Doch nur Fragmente ihrer Werke sind erhalten und spätere altkirchliche Schriftsteller berichten wenig über ihre Biografie. Mit Bischof Demetrius von Alexandria ist dann ab 189 nach Christus der erste historisch fassbare Führer der alexandrinischen Christengemeinde. Fassbar. Rund 100 Jahre nach dem ersten historisch fassbaren Bischof von Rom, Clemens I., und rund 70 Jahre nach dem ersten historisch fassbaren Bischof von Ephesus, Polycarp. Demetrius trat sein Amt im Jahre 189 nach Christus an und führte die Christengemeinde bis zu seinem Tod 232 nach Christus. Für seine Amtsjahre vom Ende des 2. Jahrhunderts und aus den ersten Jahrzehnten des 3. Jahrhunderts haben wir dann dichtere Informationen über die alexandrinische Christengemeinde, vor allem dank der Schriften des Clemens von Alexandria und des Origenes, die beide in Alexandria wirkten. Gegen Ende des 2. Jahrhunderts sind dann auch erstmals wieder Juden und jüdische Ansiedlungen für Ägypten belegt. Über den ersten 150 Jahren der christlichen Urgemeinde in Ägypten liegt jedoch Dunkelheit. Adolf von Harnack fasste die Lage im Jahre 1902 bereits so zusammen. Die empfindlichste Lücke in unserem Wissen von der ältesten Kirchengeschichte ist unsere fast vollständige Unkenntnis der Geschichte des Christentums in Alexandria und Ägypten bis zum Jahr 180. Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts in der ägyptischen Wüste dann erste Einzelfunde von Papyri mit bis dahin verloren geglaubten Werken der Antike gemacht wurden, war das Aufsehen in den Altertumswissenschaften groß. Bald konstituierten sich in Europa private und wissenschaftliche Gesellschaften zum Zwecke der Papyrussuche und eine neue Wissenschaft, die Papyrologie, etablierte sich. Frühchristliche Schriften unter den ersten Papyrusfunden erregten ganz besonders das Interesse der Forscher als auch der breiten Öffentlichkeit, eben weil man allgemein wenig über die ersten Jahrzehnte des Christentums und die ersten christlichen Gemeinden in Ägypten wusste. Nur waren die Papyrologen und Bibelforscher des frühen 20. Jahrhunderts nach einer ersten Durchsicht des reichen papyrologischen Materials schnell von seinem Ertrag für die Erforschung der frühesten christlichen Epoche Ägyptens enttäuscht. Fanden sich doch so gut wie keine christlichen Texte, weder literarischer noch dokumentarischer Natur, die sich auf die Zeit vor dem frühen 3. Jahrhundert datieren ließen. Während unsere frühesten epigraphischen Hinweise auf Christen in anderen Regionen des Reiches wie Kleinasien, Griechenland und Italien schon in die Mitte des 2. Jahrhunderts datieren, sind selbst für das 3. Jahrhundert die sicher datierbaren Hinweise in den Papyri auf eine christliche Gesinnung der Absender oder Adressaten noch mehr als spärlich. Begnell schätzt dann auch in seiner jüngst erschienenen Studie zu den Early Christian Books in Egypt aufgrund der Papyrusfunde den Prozentsatz der Christen an der Gesamtbevölkerung Ägyptens bei Amtsantritt des Bischofs Demetrius im späten 2. Jahrhundert auf nur 1 Promille und beim Tod des Demetrius in den frühen 30ern des 3. Jahrhunderts immerhin auf gut 1%. Diese Ansicht ist nicht neu. Walter Bauer setzte schon 1934 den Anfang wirklicher kirchlicher Organisation in Alexandria mit dem Amtsantritt des Bischofs Demetrius gleich. Das Hinterland in Mittel- und Oberägypten erreichte das Christentum dann dementsprechend später. Und die Papyrusfunde scheinen diese vergleichsweise späte Christianisierung zu bestätigen. Erst ab dem späten 3. Jahrhundert und verstärkt dann im 4. Jahrhundert finden wir in den dokumentarischen Papyri aus Mittel- und Oberägypten vermehrt christliche Namen, christliche Grußformeln, Nomina Sacra und Angaben zur Stellung innerhalb der christlichen Gemeinde. Der erste mutmaßliche Bischof von Oxyrhynchos, Papasotas, taucht in Briefen des späten 3. oder frühen 4. Jahrhunderts auf. Die ersten Presbyter von Herakleopolis sind für das späte 3. Jahrhundert bezeugt. Mehr noch als die dokumentarischen Zeugnisse für die ersten Christen finden in der kirchengeschichtlichen Forschung natürlich die auf Papyrus erhaltenen frühesten Abschriften des Neuen Testaments aus textkritischen Gründen besonderes Interesse. Es fanden sich unter den auf Papyrus überlieferten christlichen Schriften jedoch eine ganze Reihe von bis dato unbekannten Texten, die sich ebenfalls als Evangelien bezeichnen. Unter den von Grenfell Hunt gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Oxyrhynchos gefundenen christlichen Texten befanden sich so auch zwei Fragmente eines Evangeliums in griechischer Sprache, das von einer Vision der Maria, in der Jesus sie in geheime Lehren einweiht und ihrem Bericht von diesen Lehren an die versammelten Jünger handelt. Die Fragmente dieses apokryphen Evangeliums werden beide in das frühe bis mittlere 3. Jahrhundert nach Christus datiert. Der Text, den sie bewahren, stammt jedoch vermutlich aus dem frühen 2. Jahrhundert. Also man hat zwei Fragmente in Oxyrhynchos gefunden. Wir sehen hier Oxyrhynchos, ja, Mittelägypten. Und dann hat man ebenfalls am Ende des 19. Jahrhunderts noch eine weitere Version dieses Evangeliums gefunden in Oberägypten und diesmal in koptischer Sprache, das aus einem gnostischen Kodex stammt. Und später datiert als die griechische Version dieses Evangeliums, und zwar aus dem späten 4. oder frühen 5. Jahrhundert. Eine gewisse Maria erscheint in diesem in drei verschiedenen Textfragmenten überlieferten Evangelium der Maria als die zentrale Figur. Da die ersten 6 Seiten fehlen, beginnt der Text unvermittelt in einer nachösterlichen Erscheinung Jesu vor den versammelten Jüngern, die Jünger verstört und verängstigt zurücklässt. Es ist Maria, die sich erhebt und ein Wort des Trostes und der Aufmunterung an die Jünger richtet. Denn sie scheint die Einzige, die seine Botschaft verstanden hat. Darauf bittet Petrus sie, ihnen von den Worten des Herrn zu berichten, die ihnen noch nicht bekannt seien, da der Herr sie, Maria, am meisten von den Frauen geliebt habe. Interessant ist hier, dass Petrus Jesu Liebe für Maria nicht generell mit der für die übrigen Jünger vergleicht, sondern nur mit dessen Liebe für die übrigen Frauen in seiner Gefolgschaft. Maria ist für Petrus also nicht einer der Jünger, sondern vor allem ein Mitglied der weiblichen Gefolgschaft. Per se nicht den Männern gleichzusetzen und keinesfalls ebenbürtig. Maria antwortet jedoch unerschrocken auf Petrus' Nachfrage. Was dir verborgen, werde ich dir kundtun. Maria berichtet daraufhin von einer Vision über den Aufstieg der Seele und einer Unterhaltung, die sie über ihre Vision mit dem Herrn führte. Dann heißt es, als Maria das gesagt hatte, schwieg sie. Dies war, was der Retter zu ihr geredet hatte. Nachdem sie geendet hat, wendet sich Andreas, Bruder des Petrus, an die versammelten Jünger. Sprecht, was sagt ihr darüber, was sie eben erzählt hat? Ich bin der Letzte, der glaubt, dass dies der Erlöser gesagt hat. Diese Lehre ist sicherlich eine befremdliche Vorstellung. Und Petrus kommt seinem Bruder zur Unterstützung. Er bezweifelt vor allem, dass Jesus seine Lehren im Private nur einer Frau kundgetan hätte, wenn er sich doch an die versammelten Jünger hätte wenden können. Sprach er wirklich ohne unser Wissen mit einer Frau und das nicht öffentlich? Sollen wir uns nun ihr zuwenden und ihr künftig zuhören? Hat er sie uns vorgezogen? Petrus und Andreas schenken also den Worten Marias allein aus diesem Grund keinen Glauben, weil sie aus dem Mund einer Frau kommen. Maria hat die in ihrer Gesellschaft geschlechtsspezifischen Verhaltensnormen verletzt. Es schickt sich nicht für eine Frau in der Öffentlichkeit das Wort zu ergreifen und Männer sollen der Rede einer Frau kein Gehör schenken. Auch scheint es für Petrus nicht vorstellbar, dass Jesus ihnen, seiner männlichen Gefolgschaft, eine Frau vorgezogen haben könnte. Maria bricht darauf in Tränen aus. Mein Bruder Petrus, was denkst du denn? Denkst du, dass ich mir all dies in meinem Herzen ausgedacht habe oder dass ich über unseren Retter Lügen erzähle? Matthäus, hier im Text Levi genannt, verteidigt daraufhin Maria gegenüber Petrus. Petrus, du warst schon immer temperamentvoll. Nun sehe ich, wie du dich gegen diese Frau aufbäumst, als wäre sie dein Gegner. Denn wenn der Retter sie als wertvoll erachtete, wieso möchtest du sie dann ablehnen? Der Retter kennt sie sicherlich sehr gut. Das ist der Grund, warum er sie mehr liebte als uns. Anders als Andreas und Petrus nimmt Levi die Worte der Maria ernst. Auch grenzt der Maria als Frau weniger von der Schar aller Jünger ab, als es Petrus tat. Er nennt sie zwar diese Frau, doch betont er gleichzeitig im Gegensatz zu Petrus, dass Jesus sie mehr liebte als alle Jünger, das heißt alle Frauen und Männer in seiner Gefolgschaft. Der gleiche Gegensatz zwischen Maria Magdalena und Petrus findet sich übrigens auch in weiteren nicht-kanonischen, in koptischer Sprache überlieferten apokryphen Evangelien, wie das Evangelium des Thomas oder dem Evangelium des Philippus. Wie im Maria-Evangelium tritt auch in diesen anderen Evangelien Petrus als von Eifersucht verzerrter Gegenspieler der Maria Magdalena auf, der es nicht verwinden kann, dass Jesus sie, die zudem noch eine Frau ist, am meisten liebte und ihm und den anderen Jüngern als Deuterin seiner Worte vorzog. Auch alle vier kanonischen Evangelien berichten über die enge Beziehung, die Maria von Magdala zu Jesus besaß. Nach Lukas gehörte Maria Magdalena zu den Frauen, die Christus nachfolgten und die nach Matthäus und Markus auch bei seiner Kreuzigung bei ihm ausharrten und für seine Grablegung sorgten. Nach Johannes war Maria Magdalena erste Zeugin der Auferstehung Jesu und wie im Evangelium der Maria trug Jesus ihr auf, den Jüngern davon zu berichten. Dieses Motiv wird im Evangelium der Maria, das später entstand als diese kanonischen Evangelien, weiter ausgearbeitet. Es spiegeln sich hier die widerstrebenden Tendenzen in der christlichen Gemeinde des frühen 2. Jahrhunderts wider. Bestanden in der Urzeit des Christentums noch keine festen Strukturen und versammelten sich die Anhänger noch auf Einladung des Hausherrn oder der Hausherrin in Privathäusern, um die Lehren Jesu zu debattieren, begannen sich, wie wir alle wissen, im 2. Jahrhundert formellere Strukturen für diese Versammlungen und Ämter in der Gemeindeführung zu entwickeln. Im Zuge dieser Entwicklung wurden auch Frauen aus Leitungsfunktionen in der christlichen Gemeinde immer mehr zurückgedrängt. Im Evangelium der Maria repräsentieren daher offensichtlich Maria, Andreas, Petrus und Levi verschiedene Richtungen dieser Debatte. Frauenverachtende Äußerungen, wie sie im Maria-Evangelium und anderswo von Petrus und anderen Jüngern betrieben werden, waren in der Antike übrigens gang und gäbe. Die explizite Diskriminierung von Frauen manifestierte sich in vielfältigen Formen und traf erwartungsgemäß vor allem die Frauen, die sich außerhalb der traditionellen gesellschaftlichen Normen bewegten und die Erwartung eines geschlechtskonformen Rollenverhaltens nicht erfüllten. Frauen im römischen Ägypten dagegen besaßen im Vergleich zu ihren Zeitgenossen an anderen Teilen der antiken Welt traditionsgemäß wesentlich mehr Rechte. Frauen im römischen Ägypten konnten beispielsweise Eigentum besitzen und ohne männlichen Vormund Geschäfte tätigen und Handel treiben. Frauen erbten gleichberechtigt mit ihren Brüdern und ihre Zustimmung war für eine Verheiratung notwendig. Der Ehemann hatte keinen Zugriff auf das Vermögen seiner Frau, während der Ehe herrschte Gütertrennung. Anders als in Griechenland und Rom konnten Frauen auch das Sorgerecht und die Vormundschaft für ihre Kinder übernehmen und durften im Falle von Kinderlosigkeit auch adoptieren. Wir haben Hunderte, Tausende von Papyrusdokumenten aus dem römischen Ägypten, die von Frauen selbst verfasst wurden. Sei es, dass sie sie selbst schrieben oder einem Schreiber diktierten. Es handelt sich hierbei um private Briefe an Familienangehörige, Kauf- oder Pachtverträge, Eingaben an Behörden und vieles mehr, die die Handlungsfreiheit und Handlungskompetenz der Frauen im öffentlichen Leben des römischen Ägypten deutlich machen und eine einzigartige Quellensammlung für die Stellung und das Wirken von Frauen in Ägypten darstellen. Nicht alle der Frauen, aber doch viele von ihnen konnten lesen und schreiben und hatten keine Scheu, sich resolut für ihre Rechte einzusetzen und ihren Standpunkt entschlossen gegenüber männlichen Familienmitgliedern, sei es der Bruder, Vater oder Ehemann, oder gegenüber den römischen Beamten zu behaupten. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund, geben Anweisungen und sprechen Mut zu. Wir sehen, wie diese römisch-ägyptischen Frauen selbstbewusst und kompetent in einer patriarchalisch geprägten Welt agieren und welche Strategien sie anwenden, um ihre Ziele durchzusetzen. Der Führungsanspruch der Maria mag daher den Lesern und Leserinnen der vom 3. bis mindestens ins 5. Jahrhundert an in Ägypten im Umlauf gewesenen apokryphen Evangelien weniger bemerkenswert erschienen sein, als es dies vielleicht der jüdischen Umwelt der frühen Christen tat, die von einer Unterlegenheit der Frau in allen Bereichen des täglichen Lebens ausgingen. Die Frau war in der jüdischen Gesellschaft des 1. und 2. Jahrhunderts dem Mann völlig untergeordnet und von jeglicher Rolle im öffentlichen Raum verbannt. Im Evangelium der Maria spiegelt sich daher ganz offensichtlich die im 2. Jahrhundert entstandene Debatte um genderspezifische Rollenzuweisung wider, die die normative Unterwerfung der Frau unter den Mann in der griechisch-römischen und jüdischen Gesellschaft in Frage stellt. Umso mehr, und hier kommen wir zum Klerus, überrascht es jedoch, dass Frauen weder in den papyrologischen noch in den literarischen Quellen aus dem spätantiken Ägypten für kirchliche Ämter belegt sind. Wie wir eben gehört haben, und für Kleinasien, das gleiche gilt für Syrien, Palästina, Griechenland, Makedonien, Dalmatien, Italien und Gallien, besitzen wir für die ersten nachchristlichen Jahrhunderte sowohl literarische Erwähnungen als auch inschriftliche Zeugnisse für weibliche Mitglieder des kirchlichen Klerus. Hier sind Apostolinnen, Prophetinnen, theologische Lehrerinnen, Diakonissen, Presbyterinnen und sogar Bischöfinnen bezeugt, die bei der Missionierung und erfolgreichen Ausbreitung des Christentums eine bedeutende Rolle gespielt zu haben scheinen. Wir finden jedoch nichts dergleichen für Ägypten, nicht eine einzige Frau. Der schleichende Prozess des Ausschlusses von Frauen aus kirchengemeindlichen Leitungsfunktionen setzte dann gegen Mitte des 2. Jahrhunderts ein, generell im gesamten Reich, und erreichte in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts seinen Höhepunkt mit der Synode von Laodikeia, die festsetzte, dass Frauen nicht mehr als Presbyter oder Vorsteherinnen in der Kirche ordiniert werden dürften. Diese Auffassung wird in der Folge von zahllosen kirchenrechtlichen Kanonen wiederholt. Jedoch konnten Frauen anderen Frauen religiöse Unterweisung erteilen, nicht im öffentlichen Rahmen, in dem kein Raum für eine Frau als religiöse Lehrerin war, sondern im Privaten. In der gegen Ende des 3. Jahrhunderts entstandenen syrischen Didaskalia Apostolorum, einer pseudo-apostolischen Sammlung kirchenrechtlich-liturgischen Inhaltes, heißt es, es ist weder richtig noch nötig, dass Frauen lehren, besonders was den Namen und das Leiden Christi angeht. Etwas weiter unten in eben dieser Schrift findet sich eine Aussage, die sich als direkte Antwort auf das Evangelium der Maria verstehen ließe. Denn der Herr selbst, Jesus Christus, unser Lehrer, hat uns die 12 ausgesandt, seine Lehre den Völkern und Heiden zu verkünden. Und mit uns zusammen waren weibliche Schüler, Maria Magdalena, Maria die Tochter des Jakob und die andere Maria. Aber er schickte sie nicht aus, damit sie mit uns zusammen die Lehre verkünden. Denn wenn es nötig wäre, dass Frauen lehren, unser Herr selbst hätte ihnen aufgetragen, zusammen mit uns zu unterrichten. Die für Kleinasien und andere Regionen epigraphisch bezeugten Presbyterinnen und Bischöfinnen des 3. und 4. Jahrhunderts ordnet man daher heute gern heretischen Abspaltungen wie den Montanisten zu. Doch zumindest das Amt der Diakonin oder Diakonisse gab es auch in der orthodoxen Kirche in allen Reichsteilen, mindestens bis ins 7. Jahrhundert. Das Diakonat war das einzige Amt, das seit der Frühzeit sowohl Männern als auch Frauen offen stand. Wir wissen beispielsweise aus Kleinasien, haben das eben auch nochmal gehört, dass Frauen als Diakoninnen von den ersten Anfängen des Christentums im 1. Jahrhundert bis in die byzantinische Zeit sich dem Gemeindedienst widmeten. Die weibliche Form Diakonissa statt der geschlechtsneutralen Bezeichnung Diakonos taucht übrigens zum ersten Mal auf dem Konzil von Nikaia 325 nach Christus auf und deutet darauf hin, dass um diese Zeit das Amt der Frauen formal institutionalisiert und offiziell vom Stand der männlichen Diakone geschieden wurde. Wie für die männlichen Kleriker war jedoch nach den apostolischen Konstitutionen und nach dem Konzil von Chalkedon im Jahre 451 weiterhin auch für die Diakonissen eine Handauflegung des Bischofs bei der Einsetzung in das Amt üblich. Das Weiheformular für die Weihe einer Diakonisse, das in den apostolischen Konstitutionen überliefert ist, unterscheidet sich in den wesentlichen Punkten nicht von dem eines männlichen Diakons. Noch in den Novellen Justinians ist von einer Chairotonia, einer Handauflegung bei der Einsetzung der Diakonissen, die Rede. Im 6. Jahrhundert hatte die Hagia Sophia in Konstantinopel 40 Diakonissen, die in der Ämterhierarchie unter den männlichen Diakonen, aber über den Subdiakonen standen, das heißt zwischen höherem und niederem Klerus. Aus ihren aus den Provinzen stammenden Grabinschriften wissen wir, dass viele der im weltlichen Klerus dienenden Diakonissen verheiratet waren oder gewesen waren und Kinder hatten. Wir besitzen jedoch nicht einen einzigen Beleg, wie ich sagte, für Ägypten, für eine Diakonin oder Diakonisse, geschweige denn eine Presbyterin. Wir hätten hier aber die Masse unserer Quellenzeugnisse erwartet, denn es ist vor allem das papyrologische Material des 4. bis 7. Jahrhunderts, das am besten uns eigentlich das frühe Christentum dokumentiert hat. Überraschenderweise wurde dieses Fehlen jeglicher Frauen in kirchlichen Ämtern in Ägypten bislang in der kirchenhistorischen Forschung noch nicht weiter untersucht, was auch mit der generellen Spezialisierung auf entweder die Epigraphik oder die Papyrologie zusammenhängen mag. Regionale Unterschiede im Aufbau des Klerus also weniger ins Auge fallen, weil verschiedene Disziplinen sie behandeln. In den Papyri vom 4. bis 7. Jahrhundert finden wir zwar vermehrt christliche Amtstitel, jedoch ausschließlich von männlichen Amtsträgern. Georg Schmelz hat rund 6000 Papyri christlichen Inhalts für das späte antike Ägypten zusammengetragen. Von diesen 6000 Papyri erwähnen 2400 Papyri Kleriker. Diese Papyri geben uns dabei Einblicke in das Alltagsleben der Kleriker, die Welt der Bischöfe, Presbyter, Diakone und des niederen Klerus in der ägyptischen Provinz. Sie zeigen die Kleriker bei der Übernahme und Ausübung ihres Amtes, bei Tätigkeiten in der kirchlichen Verwaltung und dem kirchlichen Wirtschaftsleben, in ihren weltlichen Berufen, bei ihren alltäglichen Problemen und Konflikten. Wir finden unter diesen Papyri jedoch nicht nur keine Diakonissen, auch der Kirchenstand der Witwe, der offenbar in manchen Regionen ähnliche Aufgabe wie die Diakonissen übernahm, auch wenn er nie zum Klerus gerechnet wurde, finden sich nicht in den Papyri. Wir haben zwar vom Ende des 3. Jahrhunderts reichlich Zeugnisse von Frauen aus Mittel- und Oberägypten, die in ihren Briefen ihren christlichen Glauben offen zur Schau stellen. Wir finden auch einige Empfehlungsbriefe von Klerikern für reisende Christinnen. Weibliche kirchliche Amtsträger fehlen jedoch gänzlich. Dass das Fehlen von Quellen von Frauen im Klerus auf die Überlieferungssituation zurückzuführen ist, ist sehr unwahrscheinlich. Wir haben eben gehört, dass wir rund 2400 papyrologische Texte in griechischer und koptischer Sprache besitzen, die männliche Kleriker erwähnen. Der Anteil der weiblichen Mitglieder des Klerus betrug zu Beginn des 6. Jahrhunderts in der Hagia Sophia rund 10%. Demnach hätten rund 240 der 2400 Kleriker, die in den Papyri erwähnt wurden, weiblich sein müssen. Es erscheint daher statistisch sehr unwahrscheinlich, dass der Zufall es wollte, dass unter diesen mehreren tausend Texten kein einziger dabei war, der eine Frau bezeugte. Während Zeugnisse für öffentliche Funktionen von Frauen im weltlichen Klerus für Ägypten gänzlich fehlen, spielten sie in monastischen Zirkeln eine größere Rolle. Die Historia Monachorum in Ägypto spricht von 20.000 geweihten Jungfrauen in Oxyrhynchos gegen Ende des 4. Jahrhunderts. Auch wenn diese Zahl sicher übertrieben ist, sind auch mehrere christliche Jungfrauen von der Mitte des 4. Jahrhunderts durch die Papyri belegt. Wir finden hier Monachai Aei Paternoi, also ewige Jungfrauen, oder Monachai Apotaktikai, von der Welt abgesonderte Nonnen. Jedoch lässt sich nicht argumentieren, dass diejenigen Ämter und Aufgaben, die anderswo die Diakonissen übernahmen, in Ägypten von den geweihten Jungfrauen übernommen wurden. Diakonisse und geweihte Jungfrau also mehr oder weniger das gleiche kirchliche Amt bezeichnet hätten. Dies ist nicht der Fall, denn geweihte Jungfrauen sind auch anderswo, parallel zu Diakoninnen bzw. Diakonissen belegt. Während man zur Diakonisse auch als verheiratete oder verwitwete Frau mit Kindern ernannt werden konnte, war die Voraussetzung für die Aufnahme in den Stand der geweihten Jungfrauen die Jungfräulichkeit. Lassen Sie uns nun nach den Gründen für diese Diskrepanz zwischen dem ägyptischen und dem beispielsweise dem kleinasiatischen Christentum suchen. Wie anfangs erwähnt, der erste umfangreich bezeugte Bischof von Alexandria war Demetrius, der im Jahre 189 nach Christus sein Amt antrat. Demetrius war auch der alexandrinische Erzbischof, der die drei ersten Bischöfe für die ägyptische Chora ordinierte, also das ägyptische Hinterland, Mittel- und Oberägypten. Erzbischof Demetrius gilt allgemein in der Forschung als Neuorganisator der ägyptischen Kirche und vehementer Verfechter der Orthodoxie, gegenüber den bis zu seinem Amtsantritt in Alexandria vorherrschenden Vielzahl philosophisch-theologischen Gruppierungen christlichen Anstrichs. Nach den Berichten der Kirchenväter Tertullian und Irenaeus von Lyon war Ägypten vor 189, also vor Amtsantritt des Demetrius, keine orthodox-christliche Provinz, sondern geprägt von verschiedenen Häresien. In Abgrenzung von gnostischen Gruppierungen vollzog Bischof Demetrius für die ägyptische Kirche einen inneren Wandel und entwickelte eine hierarchische Organisationsform, die es in anderen Gegenden schon länger gab. Er führte die alexandrinische Kirchengemeinde auf den orthodoxen Weg und verband die diversen christlichen Gruppierungen zu einer institutionellen Kirche. Aus meiner Sicht bieten sich nun zwei Erklärungsstränge für das Fehlen jeglicher weiblicher Mitglieder des ägyptischen Klerus an. Es liegt nahe, die beiden Besonderheiten der Geschichte des ägyptischen Christentums, zum einen die relativ späte Christianisierung, zwar nicht der Hauptstadt Alexandria, aber doch des ägyptischen Hinterlandes, und das Fehlen jeglicher weiblicher Amtsträger in Verbindung miteinander zu setzen. Durch die Zerschlagung und Vernichtung der jüdischen Gemeinde in Alexandria, selbst tief getroffen und in seiner Ausbreitung zurückgeworfen, erreichte das Christentum das ägyptische Hinterland im Vergleich zu anderen Regionen sehr spät. Zu diesem Zeitpunkt, zu Beginn des 3. Jahrhunderts, war man bereits erfolgreich daran, Frauen aus allen kirchlichen Leitungsfunktionen zu verdrängen. Während sich die aus dem späten 1. Jahrhundert stammende Tradition eines weiblichen Diakonats in anderen Regionen der römischen Mittelmeerwelt in gewandelter Form bis ins 6. Jahrhundert und darüber hinaus halten konnte, hatte sie sich in Ägypten nie etabliert und wurde von Demetrius auch nicht eingeführt. Die Amtszeit des Demetrius fällt auch anderswo zusammen mit einer Zeit der Reorganisation, Ausbildung einer kirchlichen Ämterhierarchie, Abgrenzung von häretischen Gruppierungen und der Kanonisierung des Neuen Testaments. Die gegen die Häresien gewandte Schrift des Irenaeus, verfasst um 180 nach Christus, die sich vor allem gegen diverse gnostische Sekten inklusive die der Valentinianer richtete, wurde schon kurz nach ihrer Abfassung in Ägypten gelesen, was auf Papyrus erhaltene Abschriften des Werkes aus dem späten 2. Jahrhundert zeigen. Irenaeus prangert besonders die Praxis der Gnostiker an, auch Frauen zum Altardienst zuzulassen. Es ist gut möglich, dass sich Bischof Demetrius bei seiner Neuorganisation der ägyptischen Kirche von der Dogmatik des Irenaeus leiten ließ. Demetrius war 43 Jahre lang Bischof von Alexandria. Sein Einfluss auf die Entwicklung und Richtung der jungen ägyptischen Kirche dementsprechend groß und sein energisches Einschreiten gegen die gnostischen Gruppierungen bekannt. Dies alles geschah, bevor das Christentum sich überhaupt weiträumig im ägyptischen Hinterland ausbreitete. Wir müssen da davon ausgehen, dass die ägyptische Kirche wirklich keine Diakonisse kannte und dass diese Sonderstellung mit den gnostisch-philosophischen Anfängen des alexandrinischen Christentums zusammenhängen mag. Die Frauen in Leitungsfunktionen wohlwollend gegenüberstanden und der relativ späten Christianisierung des ägyptischen Hinterlandes durch einen radikal auf einen antignostischen Kurs schwenkenden Bischof von Alexandria. Die anderswo dokumentierte Tradition, Frauen als Diakoninnen oder Diakonissen für den weltlichen Klerus zu weihen, die wohl auf die frühchristlichen Ursprünge der ersten zwei Jahrhunderte zurückgeführt wurde, hat sich der im ägyptischen Hinterland erst gar nicht etabliert. Dass dieser generelle Ausschluss von Frauen aus allen kirchlichen Ämtern in Ägypten jedoch durchaus nicht unbestritten blieb, zeigt sich vielleicht an den oben besprochenen Apokryphen, besonders in gnostischen Kreisen in Ägypten zirkulierenden Schriften, die eine starke Rolle der Frau im Umfeld Jesu und in der frühchristlichen Gemeinde postulieren. Die Schriften, die wohl vom 2. bis mindestens ins 5. Jahrhundert im ägyptischen Hinterland Popularität genossen, stellen dabei wiederholt den Gegensatz zwischen dem Führungsanspruch der Maria Magdalena und der frauenfeindlichen Haltung des Petrus und anderer Jünger gegenüber, die wohl die orthodoxe Amtskirche repräsentierten. Und sie betonen ein um andere Mal, dass Jesus auch Frauen für fähig und würdig hielt, seine Lehre zu verkünden. In der offensichtlichen und anhaltenden Popularität dieser Schriften im spätantiken Ägypten spiegelt sich vielleicht eine andauernde Auseinandersetzung über die Stellung der Frauen der christlichen Gemeinde wider. Danke. Thank you.
Thank you.